Wir stehen hier in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Das war also zu DDR-Zeiten ein Gefängnis, das zentrale Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit. Man kam überhaupt nicht hier so weit normalerweise als DDR-Bürger, um sich das also auch von außen anzugucken, weil das sozusagen in einem Sperrbezirk lag, der abgeriegelt war. Und mittendrin also war dieses Untersuchungsgefängnis, das also heute eine Gedenkstätte ist und für Besucherinnen und Besucher auch zugänglich.
Also es gibt diesen Witz in der Stadt, der fragt, was ist die längste Straße von Erfurt? Die Andreasstraße, denn da kann es Jahre dauern, bis man wieder herauskommt. Und das ist das Image, das dieses Gebäude hier hatte. Also dass es ein Gefängnis ist, das war allen bekannt. Was das für ein Gefängnis ist, was es für eine Geschichte hat, das war eben nicht allen bekannt.
Es geht also raus aus Hessen. Genauer, es geht nach Berlin und Erfurt in dieser Folge der Studienreise, dem Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung oder kurz HLZ. Wie immer nimmt Studienreise Sie mit an Erinnerungs- und Lernorte, an denen die Geschichte der deutschen Teilung, des Kalten Krieges und der friedlichen Revolution in der DDR erzählt wird. Die HLZ fördert Fahrten von Gruppen aus Hessen an diese Orte und das können Schulklassen, Studentengruppen oder Jugendfreizeiten sein. Dieser Podcast sei also allen Lehrerinnen und Lehrern und Jugendbetreuerinnen ans Herz gelegt. Mein Name ist Martin Fischer. Ich bin Podcaster aus Berlin und stelle Ihnen hier die Gedenkorte und die Angebote dort vor. Dabei helfen mir die Menschen, die für die Bildungsangebote zuständig sind. Und am Ende des Podcasts gibt es dann einen Serviceteil mit den Infos zur Fahrtenförderung der HLZ. Meine erste Station ist heute die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Und dort werde ich auch schon erwartet.
Also mein Name ist Ute Kietzmann. Ich bin Lehrerin an einem Berliner Gymnasium und bin seit 2009 Abgeordnet in die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Mit einigen meiner Unterrichtsverpflichtungen, also nicht vollständig, ich mache beides, sowohl Schule als auch Gedenkstätte. Und hier in der Gedenkstätte bin ich vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass Veranstaltungen mit Schulklassen in unseren Projekttagen durchgeführt werden. Die werden nämlich immer von einem pädagogischen Mitarbeiter durchgeführt und einem Zeitzeugen. Und die pädagogischen Mitarbeiter, das sind halt also wir Lehrer. Und das machen wir. Und wir konzipieren natürlich auch diese Veranstaltungen. Also ich bin nicht die einzige Lehrerin, aber eine von dreien.
Sind Sie dann auch mit dabei, wenn Führungen hier durchgeführt werden?
Also die reinen Führungen ohne das Drumherum-Programm, da sind wir nicht mit dabei. Aber wenn wir Projekttage durchführen, dann sind wir sowohl in den Vorbereitungen als auch bei den Durchführungen, also bei den Führungen selbst durchs Gelände, schon oft mit dabei.
Und man kann aber jetzt nicht alleine hier übers Gelände gehen, sondern das ist immer verbunden mit einer Führung oder kann ich auch alleine hier drüber gehen?
Nein, Sie können hier nicht alleine rein. Sie sind immer mit einem Referenten unterwegs, der diese Führung begleitet und Ihnen alles erklärt und erläutert und immer auch mit einem Zeitzeugen, wenn man einen Projekttag gebucht hat. Viele von den Zeitzeugen haben tatsächlich auch hier in Hohenschönhausen gesessen, nicht alle, andere haben woanders gesessen. In der ehemaligen DDR gab es ja 17 Untersuchungshaftanstalten der Staatssicherheit und wir befinden uns hier in Hohenschönhausen in der zentralen Untersuchungshaftanstalt und Zeitzeugen, die also woanders gesessen haben, sind aber mit den gleichen Methoden behandelt worden wie die Häftlinge, die hier in Hohenschönhausen gesessen haben. Da machte die Staatssicherheit überhaupt keinen Unterschied.
Und hier draußen startet dann die Führung?
Genau. Und hier fangen die Referenten eigentlich auch immer an zu erklären, wo man sich hier eigentlich befindet und welche anderen Gebäude es in diesem Sperrbezirk des Ministeriums für Staatssicherheit gegeben hat. Und dann wird im Prinzip auch erläutert, was man hier in dieser Untersuchungshaftanstalt für unterschiedliche Gebäude hat, die dann während der Führung auch im Einzelnen begangen werden, nacheinander.
Okay, dann machen wir das jetzt mal
und
gucken uns diese Gebäude mal an. Der Ausgangspunkt der Anlage und das erste Gebäude auf unserem Rundgang war im Dritten Reich eine Großküche für die Ostfront. Nach Kriegsende wird daraus das sowjetische Speziallager Nummer 3 und im Keller wird ein Gefängnis für gefangen genommene Nationalsozialisten und vermeintliche Gegner der Sowjetunion eingerichtet. Und 1946 wurde dann aus dem Gemüsekeller erneut ein Haftort im Untersuchungsgefängnis des russischen Geheimdienstes.
Bei den Häftlingen, die hier drin gesessen haben, wurde das auch U-Boot genannt, weil es dunkel war, feucht war, kalt war. Wir gehen da mal rein und schlängeln uns mal an diesen Besuchergruppen vorbei. Und so sah das dann aus. Also hier hat man so eine Zellen eingebaut. Das war so zum Beispiel auch eine Zelle, wo bis zu 12 Häftlinge hier untergebracht worden sind. Und dann lief hier natürlich an den Wänden das Wasser runter. Deswegen auch dieser U-Boot-Effekt. Ja. Es war, wie gesagt, total kalt. sommers wie winters war es eben hier super feucht und eben dunkel. Und hier haben die dann eben die Leute rausgeholt, auch nachts zum Verhör. Und das hat alles der russische Geheimdienst gemacht, der das also bis Anfang der 50er Jahre auch geführt hat, dieses Untersuchungsgefängnis. Und dann hat es erst 1952 das Ministerium für Staatssicherheit übernommen. Was wir hier den Schülerinnen und Schülern auch immer erzählen, ist, dass also mit diesem Gefängnis auch eine ganz bestimmte Art des Verhörs und der Geständnisproduktion einherging. Solange man hier inhaftiert war, musste man auch damit rechnen, physisch gefoltert zu werden. Und das ändert sich schlagartig, als dann mit dem Neubau auch eine andere Verhörmethode stattfindet. Da wird nämlich nicht mehr physisch gefoltert, sondern psychisch.
Draußen erklärt mir Ute Kiezmann, wie sich das auch architektonisch widerspiegelt.
So, das ist jetzt hier so ein bisschen der Blick in den sogenannten Rosenhof, weil eben hier auf diesem Innengelände so eine Grünfläche mit ganz vielen Rosenstöcken stehen, die allerdings ein Häftling nie zu Gesicht bekommen hat. Warum nicht? Wenn wir uns hier diese Gebäude anschauen, wir sehen ja so vergitterte Fenster und dahinter sehen wir nicht etwa richtige Glasfenster, sondern wir sehen Fenster, die mit Glasbausteinen bestückt sind. Und diese Glasbausteine verweisen auf die Haftzellen. Denn dahinter saßen Häftlinge und wenn die da drin saßen und nach draußen guckten, sahen sie gar nichts. Man konnte durch die Glasbausteine eben nur Tag und Nacht unterscheiden. Also es war hell oder es war dunkel, aber man konnte nichts erkennen. Und das gehörte mit zu einer dieser besonderen Haftmethoden, dass nämlich also die Häftlinge isoliert waren und sich nicht orientieren konnten. Sie wussten nicht, wo sie waren. Sie wussten es auch nicht, als sie nach Beendigung ihrer Untersuchungshaft vor ein Gericht gestellt wurden, verurteilt worden sind und dann in den Strafvollzug kamen. Und viele ehemalige Häftlinge erzählen, dass sie erst nach der Wende, nachdem sie Einsicht in ihre Stasi-Akten bekommen haben, überhaupt erfahren haben, in welchem Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit sie eigentlich so lange Zeit verbracht haben. Also, dass sie zum Beispiel hier in Hohenschönhausen gewesen sind.
Vielleicht können Sie mal erzählen, wie man denn hier angekommen ist als Häftling.
Ja, man kam also mit so einem Gefangenentransporter an. Man ist ja in der Regel von der Staatssicherheit ganz unspektakulär auf der Straße oder zu Hause oder aber auf der Arbeitsstelle verhaftet worden. Und die Verhaftung sah jetzt nun nicht etwa so aus, dass man den Handschellen anlegte, sondern es kamen zwei in Zivil gekleidete Herren auf sie zu und fragten sie nach ihrem Namen, fragten sie nach ihrem Ausweis und sagten sie, kommen Sie mal bitte mit zur Klärung eines Sachverhaltes. Also dieser letzte Satz, der war also typisch. Man kam zur Klärung eines Sachverhaltes mit diesen Herren mit, meistens auf eine Polizeistation. Dort saßen dann also sowohl Polizisten in Uniform als auch Staatssicherheitsmitarbeiter in Zivil. Und dort begann also in aller Regel das erste Verhör. Und je nachdem, wie dieses erste Verhör ausgefallen ist, entschied die Staatssicherheit darüber, ob man jetzt die Verhaftung in der Untersuchungshaftanstalt fortsetzt oder ob man denjenigen oder diejenige, die man dort verhaftet hat, wieder freilässt. Und von dort aus kam man dann, wenn man in die Untersuchungshaft verbracht wurde, also von der Polizeistation hier in eine Untersuchungshaftanstalt. Mit diesem Gefangenentransporter, der ganz klein und ganz eng ist, keine Fenster hat, in dem es zappelduster ist. Und da wurde man reingesetzt, Tür zu, verriegelt. Und Mitarbeiter der Staatssicherheit mit Gewehren haben das also auch im Innern bewacht. Und dann ging die Fahrt los. Linksrum, rechtsrum, geradeaus, Kopfsteinpflaster, Teerstraße, Feldweg, alles Mögliche. Und auch wenn die Strecke von der Polizeistation in die Haftanstalt vielleicht nur 4-5 Kilometer lang war, fuhr man oft 2 bis 3 Stunden kreuz und quer, sodass man drinnen im Dunkeln sitzend komplett die Orientierung verloren hat. Man wusste nicht, wo man hingefahren worden ist. Und so kam man dann also auch hier an, in einer Schleuse, die ebenfalls ohne Fenster war, wurde dann der Gefangenentransporter geöffnet und man kam aus der Zelle, aus dem Auto heraus und hatte nur einen einzigen Blick, nämlich in einen grauen Raum mit Beton ausgestattet, hellen Neonröhren, die dort an waren. Und da die Untersuchungshaftanstalten und auch der Strafvollzug überall sehr ähnlich aussieht, konnte man auch nicht am Inneren des Baus erkennen, wo man jetzt eigentlich war.
Der Gefangenentransporter ist ebenfalls auf der Führung zu sehen. Er steht als Ausstellungsobjekt in der Personenschleuse, in der die Häftlinge das erste Mal einen Fuß auf das Gelände setzten.
Ja, und dann werden sie hier rausgeholt, dann werden sie gleich mal angeschrien und dann werden sie hier hochgeschubst und dann kommen sie hier durch und das ist das, was sie dann sehen. Als Häftling, als gefangen genommener Mensch.
Was sieht man?
Man sieht eben einen hell erleuchteten Gang, von dem links und rechts Türen abgehen. Und ja, man sieht ganz weit nach hinten und sieht dort schon wieder Gitter. Ja, aber man kann auch nicht rausgucken. Auch die Fenster dort hinten sind eben mit Glasbausteinen zugemacht, sodass man also auch schon hier nicht mehr sieht, wo man ist. Und hier geht dann also der Häftling lang durch diesen Gang hier. Und seine erste Station in dieser Untersuchungshaftanstalt ist dann die Entkleidungszelle, in der sich der Häftling also komplett ausziehen muss, auch die Unterwäsche ausziehen muss und wo dann die Leibesvisitation stattfindet, die von Mitarbeitern der Stadtsicherheit durchgeführt wird. Und da sind auch immer mehrere. Also man ist nicht eins zu eins mit einem Mitarbeiter dort, sondern immer mehrere, die da also zugucken. Und das ist natürlich eine äußerst entwürdigende Situation, auch insbesondere für Frauen. Und ja, wenn diese Leibesvisitation überstanden ist, dann bekommt der Häftling also seine Kleidung. Er muss also seine private Kleidung komplett abgeben und bekommt dann Häftlingskleidung, die in aller Regel in so einem schlabbrigen Trainingsanzug besteht. Meistens nicht in der passenden Größe, auch das ist bewusst so gemacht. Und ein paar Filzlatschen. Und dann wird man in die eigene Zelle gebracht. Und von da an wird der Häftling auch nicht mehr mit Namen angesprochen, sondern immer mit der Nummer der Zelle, in die er dann verbracht wird. Also Häftling Nummer 105 zum Beispiel. Ja. Auch das gehört mit zur Strategie der Staatssicherheit, die Menschen mürbe zu machen, ihnen ihre Identität zu nehmen, sie also wirklich zu demütigen, zu entwürdigen. Und da baut ein Steinchen aufs andere. Also man könnte ja denken, dieses eine Moment, das geht vorüber und dann ist es erledigt. Aber nein, es kommt ja immer wieder etwas Neues hinzu. Und in der Summe all dieser Einzelheiten, die sehr entwürdigend wirken, kann man Menschen brechen.
Vor uns ist eine Schulklasse ebenfalls auf einem Rundgang mit einem Zeitzeugen.
Wir warten. Perfekt. Das sind alles Zeitzeugen, mit denen ich schon ganz lange zusammengearbeitet habe, die also in Projekttagen immer so ihre Geschichten erzählen. Und da ist es eben dieses besondere Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler, dass diese Menschen wirklich erzählen, was ihnen ganz persönlich widerfahren ist und warum. Und die Geschichten sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und die sind auch fast ein bisschen, ja, unreal, ja, aus heutiger Sicht, wenn Schüler sich das also anhören, was die Menschen erzählen. Aber es hat eben tatsächlich so stattgefunden. Und so ist also jede Führung sehr individuell, wenn sie mit Zeitzeugen gemacht wird, ne? Weil die immer auf der Führung auch von ihren eigenen Geschichten erzählen.
Beschreiben Sie gerne nochmal, wie so eine Zelle aussieht.
Also wenn man hier reinguckt in die Zelle, sieht man eben wieder diese Holzpritsche, ähnlich denen, die wir auch unten in dem U-Boot gesehen haben, im Kellergefängnis, aber mit dem Unterschied, hier sind Matratzen drauf und ein Laken und eine Decke, die also auch bezogen ist mit so typischer blau-weiß karierter Bettwäsche und eben diesen Trainingsanzug, der die Gefängniskleidung darstellt. Und dann sieht man eben diese Fenster mit den Glasbausteinen und man kann sehr deutlich erkennen, dass man nichts erkennen kann. Wirklich nur das helle Tageslicht. Einen kleinen Holztisch, einen kleinen Holzhocker, ein Waschbecken und eine Toilette. Und alles kann man von draußen auch durch die Luke sehen, die aufgemacht wird, um den Häftlingen auch ihr Essen zu geben und das auch wieder rauszunehmen. Ja, und auch durch den Spion, den man hier an der Tür hat, kann man durchgucken und man sieht auch alles, selbst die kleine Toilette vorne direkt an der Ecke hier. Wenn man sich so ein bisschen hochstellt, kann man das gut sehen. Das heißt also, auch wenn die Häftlinge mal auf Toilette mussten, konnte es sein, dass ein Wärter sie dabei beobachtet. Wieder so ein Baustein, der zur Entwürdigung der Menschen, die hier inhaftiert wurden, beigetragen hat.
Es gab auch ein ganz spezielles Prozedere, wenn hier über den Gang gegangen wurde mit Häftlingen.
Genau, also dadurch, dass die Stadtsicherheit peinlichst darauf achtete, dass die Häftlinge nicht wussten, was die Stadtsicherheit wusste, musste man natürlich auch sicherstellen, dass sich Häftlinge, wenn sie zu Vernehmern gebracht worden sind, nicht begegnen. Weil dann könnten sie ja daraus eine Information entnehmen, wenn sie zum Beispiel den anderen Häftling kennen. Und dann wussten sie zum Beispiel, dass vielleicht ihre Oppositionsgruppe aufgeflogen ist, ja, oder dass jemand anderes eben auch in Haft ist oder vielleicht die eigene Frau, der eigene Mann ebenfalls inhaftiert ist. Und diese ganzen Informationen wollte man den Häftlingen vorenthalten. Und deswegen gibt es also eine Ampelanlage hier in den Gängen der Untersuchungshaftanstalt. Das bedeutet also, wenn ein Wärter mit einem Häftling diesen Gang entlang geht, dann drückt er auf einen Schalter und dann geht eine rote Ampel an. Und in einem anderen Gang, der vielleicht im rechten Winkel zu dem vorherigen liegt, sieht der dort langlaufende Wärter mit dem Häftling die rote Ampel und weiß, dass er seinen Häftling jetzt in eine Zelle bringen muss oder in eine Nische. Und der Häftling musste sich dann mit dem Gesicht zur Wand stellen, ganz dicht dran, sodass man also weder nach links und rechts sehen konnte. Und dann ging der andere Wärter mit seinem Häftling also an diesem vorbei und die beiden konnten eben keinen Blickkontakt aufnehmen. Und so wollte man eigentlich verhindern, dass also die Häftlinge sich untereinander sehen.
Beim Rundgang durch das Gebäude gibt es noch mehr zu entdecken. Wir kommen am Raum für die erkennungsdienstliche Behandlung vorbei und am Haftrichterraum, in dem die Gefangenen durch Gitter getrennt einem Richter des Stasi-Regimes vorgeführt wurden. Am Ende des Ganges führt Ute Kiezmann mich durch eine Tür ins Freie.
So, jetzt sind wir wieder draußen. Wie lange geht denn so eine Führung generell, also an so einem Projekttag?
Also so eine Führung dauert etwa 90 Minuten und man geht eben alle diese Stationen hier ab. Und die letzte Station auf der Führung ist die sogenannte Freigangzelle. Die ehemaligen Häftlinge sagen dazu auch Tigerkäfig. Und das hat seine Bewandtnis, weil das ist eine ganz schmale, ja, ganz schmaler mit etwa 3 Meter hohen Betonwänden ausgestatteter, ja, also Hof kann man nicht sagen. Es ist wirklich eine Zelle draußen im Freien. Und diese Zelle hat natürlich auch entsprechende Gefängnistüren. Und sie hat oben drüber, wenn man in den Himmel schaut, Maschendraht. Häftlinge kommen hier die Wände gar nicht hoch, das sieht man. Die sind total glatt und die sind über 3 Meter hoch. Aber alleine die Tatsache, dass man keinen freien Blick in den Himmel haben sollte, nämlich sondern also durch diesen Maschendraht gucken musste, macht wieder deutlich, wie perfide die Staatssicherheit mit ihren Inhaftierten umgegangen ist. Sie sollten eben auch draußen, wenn sie frische Luft geschnappt haben, nur was Graues sehen und den Himmel nicht, also keinen freien Blick in den Himmel haben. Ja? Und deswegen wurde dort ein Maschendraht noch drüber gespannt, der natürlich nur diese eine Funktion hat, weil man kann hier nicht fliehen. Ja? Und zwar eben auch alles mit Estrich ausgegossen, sodass hier auch wirklich kein Grünzeug, keine Blume, nichts wachsen konnte, kein Gras. Und das hatte auch eine besondere Bedeutung, denn dieser Reizentzug auf so lange Zeit, wie die Häftlinge hier im Gefängnis verbracht haben, der wirkt eben auch auf die Psyche und macht mürbe.
Das ist natürlich dann jetzt hier eine sehr eindrückliche letzte Station. Wie geht es denn nach der Führung weiter? Der Zeitzeuge war jetzt die ganze Zeit dabei und wie geht es dann nach der Führung weiter?
Nach der Führung brauchen alle Beteiligten erstmal eine Pause. Also die Eindrücke, die hier auf die Schüler wirken, sind schon sehr stark. Und das muss ich erstmal so ein bisschen setzen. Wir machen dann eine Pause und danach treffen wir uns wieder im Seminarraum. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, mit dem Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, das sind die pädagogischen Mitarbeiter, wir moderieren dann ein Zeitzeugengespräch, bei denen die Schülerinnen und Schüler Fragen an den Zeitzeugen stellen können zu seiner Vorgeschichte, zu seiner Haftzeit, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er verhaftet wurde, auch zu seiner Zeit im Strafvollzug und wie es danach war, als er dann aus dem Gefängnis wieder entlassen worden ist. Manche sind ja in die DDR entlassen worden und mussten dann zusehen, wie sie in der DDR wieder irgendwie eine Existenz aufbauen. Andere sind von der Bundesrepublik freigekauft worden und fanden sich dann eben in der Bundesrepublik wieder. Also all diese Fragen, die dann Schülerinnen und Schüler haben, können dann an den Zeitzeugen gestellt werden und der erzählt dann eben.
Und das ist dann der letzte Teil des Projekttages oder folgt dann noch was?
Nein, das ist der letzte Teil des Projekttages, der dann in aller Regel auch damit endet, dass die Zeitzeugen schon auch sehr deutlich darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass man in einem freien Land mit bürgerlichen Rechten und Freiheiten unterwegs sein kann und dass solche Freiheiten eben auch geschützt werden müssen. Und ich glaube, das ist den Schülern an dieser Stelle besonders eindringlich, warum das tatsächlich wichtig ist. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich solche Projekttage mit durchführe, dass die Zeitzeugen viel Beifall von den Schülern bekommen für das, was sie hier tun. Es öffnet bei jungen Menschen tatsächlich eine Tür, um das Interesse an diesem Teil deutscher Geschichte zu wecken. Warum sollten sie sich sonst mit der DDR beschäftigen? Wofür?
Gibt es denn so einen Projekttag, wo Sie sagen, der eignet sich besonders gut, wenn man mit dem Thema einsteigen will? Oder raten Sie in der Regel dazu, dass man sich das im Vorfeld auf der Webseite anguckt und dann anhand des eigenen Lehrplans auswählt?
Naja, ich denke, so ein Basisprojekttag ist schon der zur politischen Haft und zur politischen Verfolgung in der DDR. Weil dieser Projekttag tatsächlich die Strukturen in der DDR und die des MFS sehr deutlich macht. Und das ist ja so eine Art Basiswissen, um überhaupt zu verstehen, warum es in der DDR politische Verfolgung und dann auch politische Haft gegeben hat.
Gibt es noch was, was Sie Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben würden, wenn Sie darüber nachdenken, hier einen Projekttag zu machen, was hilfreich wäre?
Also hilfreich ist auf jeden Fall, dass Sie mit Ihrer Lerngruppe vorher schon mal über die DDR und die politischen Strukturen in diesem Land gesprochen haben. Das heißt, es braucht ein Grundwissen bei den Schülerinnen und Schülern, um was für einen Staat es sich hier handelt und warum es eben in der DDR Menschen gegeben hat, die mit dem politischen System und den Gegebenheiten im Alltag nicht einverstanden gewesen sind. Und das erklärt sich nur, wenn man etwas über den Staatsaufbau und über die tragende Rolle der SED weiß. Also so ganz und gar unvorbereitet hierher zu kommen, um sich von den Eindrücken überwältigen zu lassen, das bringt für Bildung eigentlich recht wenig, ja, und für Demokratieerziehung auch nicht. Und insofern wollen wir da also auch unterstützend sein und wir bereiten jetzt also auch Material vor, dass sich Lehrerinnen und Lehrer vor Besuch der Gedenkstätte hier über unsere Webseite downloaden können und dann mit ihren Schülern auch vorher bearbeiten können. Da werden dann QR-Codes drauf sein, wo dann YouTube-Videos oder von anderen Anbietern Dinge hinterlegt werden, wo man sich also etwas angucken kann mit dem Smartphone. Da werden Darstellungen drauf sein, die also zum Thema des Projekttages etwas vermitteln und Ähnliches, sodass wir die Lehrer dort auch ein bisschen entlasten mit dieser Vorbereitung auf den Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen und die Schüler versuchen auch ein bisschen neugierig zu machen.
Dann sage ich vielen Dank und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne und wir freuen uns auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher und sind gespannt, was Sie uns an Fragen mitbringen.
Die Projekttage werden immer dienstags bis donnerstags angeboten und dauern von 10 bis 15 Uhr. Die Webseite mit den Details zu den unterschiedlichen Themen der Projekttage verlinken wir natürlich in den Shownotes. Wichtig für die Fahrtenförderung ist, dass der Antrag bei der HLZ eingereicht wird. Sie können aber natürlich vorab schon mit der Gedenkstätte Hohenschönhausen einen Termin blocken. Die Höhe der Förderung beträgt 18 Euro pro Person. Außerdem werden die Kosten für den Eintritt und die Führung übernommen. Am Ende der Folge gibt es noch weitere generelle Informationen zur Fahrtenförderung. Aber jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg nach Erfurt, zur Gedenkstätte Andreasstraße.
Nächste Haltestelle, Domplatz Süd.
Und vom Domplatz sind es nur wenige Meter bis zu meinem zweiten Ziel für diese Folge. Und dort treffe ich meine nächste Gesprächspartnerin.
Hallo, guten Tag, hallo.
Und das ist Judith Meyer.
Ich arbeite als Museumspädagogin hier im Haus. Und damit mit ganz verschiedenen Gruppen, die diesen Ort hier entdecken und kennenlernen wollen.
Und wo stehen wir gerade?
Wir stehen im Zentrum von Erfurt. Dieses Haus ist ein altes Gefängnis gewesen, in der Kaiserzeit gebaut, 1878. Es ist ein großer Klinkerbau, umgeben von hohen Mauern. Das Haus war eine Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Stadtsicherheit. Und wer sich dem Haus jetzt vom Domplatz aus nähert, der sieht, dass die Mauern hier aufgebrochen sind. Dass es also möglich ist, von außen durch die Mauern, durch Sichtfenster durchzugucken. Heute ist dieser Ort eine Gedenkstätte. Gedenk- und Bildungsstätte steht ganz groß am Haus. Und wir versuchen, diese beiden Dinge in unserer täglichen Arbeit einzulösen. Das heißt, wir arbeiten mit Erinnerungen und wir vermitteln die Themen des Hauses an Besucherinnen und Besucher, die diesen Ort entdecken wollen. Wir erzählen hier Geschichte auf eine moderne Art und Weise. Es gibt viele Medienstationen, in denen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen und ihre Geschichte erzählen, von Hafterfahrungen erzählen, von Alltagserfahrungen erzählen, aber auch von der Zeit der Friedlichen Revolution erzählen. Und wir versuchen eine sehr dialogische Form der Vermittlung und deshalb gibt es keine vorgefertigten Formate, die wir hier mit Schulklassen machen, sondern wir gehen von den Gruppen aus, die jeweils vor uns stehen und arbeiten dann zusammen mit diesen Gruppen.
Damit Sie einen Eindruck von diesem Angebot bekommen, werfen wir doch mal einen Blick auf das Haus und seine Ausstellung.
Der Ausstellungstitel heißt Schaff, Diktatur, Revolution, Thüringen 1949 bis 1989. Und das sind auch die drei Etagen hier im Haus. Das heißt, es gibt ganz oben im zweiten Obergeschoss die noch erhaltene Männerhaftetage des Ministeriums für Stadtsicherheit. Es gibt dann eine Ausstellungsetage zum Thema SED-Diktatur in Thüringen im ersten Obergeschoss. Und im Erdgeschoss geht es um das Thema friedliche Revolution.
Gibt es so eine Reihenfolge, so eine empfohlene Reihenfolge für den Rundgang durchs Haus? Oder ist quasi jedes Thema, jede Etage auch für sich als Einstieg geeignet?
Die meisten Gruppen gehen von oben nach unten durchs Haus. Also sie fangen mit dem Thema politische Haft an, gehen dann in das Thema SED-Diktatur und dann zum Thema friedliche Revolution.
Also wie wir es jetzt auch machen?
So wie wir, genau. Ja. Und die Gruppen, die aber noch kaum Vorwissen zum Thema DDR mitbringen zu ihrem Besuch, für die ist es meistens besser, mit dem Thema SED-Diktatur auch einzusteigen, um erstmal eine Grundlage auch zu haben, um sich in der Zeit der DDR auch ein bisschen besser zurechtzufinden und besser zu verstehen, warum es diese Haftanstalten der Stadtsicherheit auch gab.
In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen einige Highlights der umfangreichen Ausstellung vorstellen. Los geht's ganz oben und dahin gelangt man über eine Treppe oder auch behindertengerecht über einen Aufzug.
Ja, wir sind im zweiten Obergeschoss. Der Rundgang beginnt an dieser Stelle. Er beginnt in einem Raum, der zweigeteilt ist. Also es gibt einen hellen Bereich des Raumes und da steht Name auf dem Fußboden und einen dunklen Bereich des Raumes, da steht VR 36 römisch 4 und das steht für Verwahrraum 36 Bett Nummer 4. Also Menschen, die hier inhaftiert waren, sind nicht mit ihrem Namen angesprochen worden, sondern mit einer Nummer und die setzt sich zusammen aus der Nummer der Zelle und der Nummer des Bettes. Wir haben diese Vorräume auf allen drei Ausstellungsetagen. Und hier oben geht es um das Thema Haft beim Ministerium für Stadtsicherheit. Und wir haben hier im Haus uns überlegt, als wir die Ausstellung gemacht haben, wie könnten wir das machen, dass diese Ausstellung für Jugendliche funktioniert. Und wir haben überlegt, wie müssen wir hier im Haus Texte schreiben, wie soll diese Ausstellung aussehen, damit sich Jugendliche 90 Minuten, im Idealfall auch länger, mit diesem Ort hier beschäftigen.
Und dieses Konzept sehen wir jetzt gleich drinnen noch mehr, beziehungsweise beschreiben wir es auch gleich noch ein bisschen drinnen. Genau. Jetzt sind wir durch die Tür gegangen und blicken in einen Gang, von dem Türen abgehen.
Ja. Das ist sicherlich ein Bild, das die meisten Menschen mit einem Gefängnis auch verbinden. Also ein Gang, von dem Zellen abgehen, Zellentüren.
Was sind denn dann so Reaktionen, die dann so kommen, wenn man jetzt hier mit einer Schulklasse reinkommt oder mit einer Gruppe generell?
Das Erste, was den meisten Besucherinnen auffällt, das ist der Geruch hier oben. Die Etage hat sehr speziellen Geruch, muffig, wäre vielleicht eine Beschreibung dafür. Dann sind die Lichtverhältnisse hier ein bisschen dunkler. Diese Etage wirkt erstmal enger, weil hier auch eine Zwischendecke eingezogen ist. Die Temperaturen sind ein bisschen anders. Das sind wirklich Sinneseindrücke, die die meisten Besucherinnen und Besucher als erstes haben, wenn sie hier reinkommen. Ja, das ist sicherlich auch ein großer Kontrast zur modernen Gestaltung im Rest des Hauses und zu diesem modernen Anbau, über den wir die Etage betreten haben.
Das heißt, das ist tatsächlich noch der Stand, wie er jetzt in den späten 80ern war.
Genau, weitestgehend ist der hier erhalten.
Und was kann man jetzt hier sehen? Also geht man dann auch mal in die Zelle rein oder was guckt man sich gleich an?
Also die Sinneseindrücke, die Jugendliche auch haben, wenn sie auf diese Etage kommen, die haben sie sicherlich auch, wenn sie in die einzelnen Zellen hineinschauen. Und wir stehen jetzt hier gerade in einer der größeren Zellen des Hauses. Und mitten in der Zelle steht ein Einbau. Und das ist unser Medientisch. Es geht hier um das Thema Haftaufnahme. Und dann liegen auf diesem Tisch Karten. Und das sind Reproduktionen von Akten der Stadtsicherheit. Das sind Protokolle, die dort sichtbar sind. Und in diesen Protokollen geht es um Personen. Und die wiederum kommen zu Wort. Wenn wir die Dokumente in der Mitte des Tisches auflegen, dann ist jeweils die Stimme der Person zu hören, um die es in diesem Dokument geht. Und das zieht sich durch die ganze Ausstellung durch, dass wir mit Erinnerungen von Menschen hier im Haus arbeiten und dass diese Personen, die hier inhaftiert waren, immer wieder zu Wort kommen, ihre Geschichte auch erzählen und erzählen, wie sie Haft in der Andreasstraße erinnern.
Dann hören wir doch mal ganz kurz in die Aufnahme von Hannelore Höfelmeier hinein.
Und das Allerschlimmste, was ich hier in Erfurt erlebt habe, war diese Zelle, wo man die Fotos machte. Also man musste sich auf einen Stuhl setzen und die hatten eine Stuhllehne hinten dran bis zum Kopf hoch anlehnen und gucken sie geradeaus. Und dann fotografierte der und mit einem Mal gab es einen Ruck und einen Knall und dann drehte sich der Stuhl so, damit man von der Seite fotografiert wird. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt wirst du erschossen.
Es wirkt schon sehr anders, ne? Also wenn diese Zelle quasi als Ausstellungsraum für so eine Botschaft benutzt wird. Also es ist ein sehr großer Kontrast, finde ich.
Die meisten nehmen eine gewisse Leere wahr. Und das ist auch eine der ersten Fragen, wo ist das Mobiliar? Und das hat etwas mit der Geschichte des Hauses zu tun, dass die Möbel hier nicht mehr drin sind. Und wenn wir nach draußen schauen, wenn wir an die Türen schauen, dann sind an diesen Türen zum Beispiel auch Siegel zu sehen. Und diese Siegel sind am Türrahmen und am Türblatt. Und sie haben mit dem 4. Dezember 1989 zu tun, also mit diesem Tag, an dem die Stadtsicherheit besetzt wurde hier in Erfurt, an dem es die erste Stasi-Besetzung überhaupt in der DDR gab. Und die Menschen, die die Besetzung vorgenommen haben, wollten diese Akten, die sie dann gefunden haben, schützen. Und deshalb war die Idee, das Mobiliar aus dieser oberen Etage herauszunehmen und die Akten säckeweise in diesen Zellen einzuschließen. Und um sicherzugehen, dass nicht doch noch mal jemand kommt und Akten hier rausträgt, sind die Türen von außen versiegelt worden. Und das heißt, die Akten waren dann drin, aber es war eben fast kein Mobiliar mehr vorhanden. Und als wir die Gedenkstätte dann aufgebaut haben, war es ein großer Wunsch von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, zwei Zellen zu rekonstruieren und zu zeigen, wie unterschiedlich Haftbedingungen in der DDR auch waren, hier im Haus auch waren. Und deshalb haben wir eine rekonstruierte Zelle, die die 50er und 60er Jahre zeigt. Und eine Zeile weiter gibt es eine Rekonstruktion, die die 70er und 80er Jahre hier im Haus zeigt. Und im Hintergrund sind jetzt schon zu hören Stimmen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die über Hafterfahrungen sprechen. Und in diesem Raum gibt es eine Projektion und ungefähr eine Stunde dauert es, sie komplett anzuschauen und Menschen erzählen dort von ihren Erinnerungen an Untersuchungshaft hier im Haus.
Also wirklich Leute, die auch hier waren?
Ja.
Sind Zeitzeugen dann auch Teil des Besuchsprogramms oder wie werden die dann mit eingebunden? Also es gibt ja wahrscheinlich noch viele, die aktiv davon berichten können.
Also wir machen bei den Führungen hier im Haus natürlich immer auch auf die Geschichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aufmerksam. Was wir auch machen, ist im Anschluss an Führungen Gespräche mit Zeitzeuginnen oder Zeitzeugen anzubieten. Und das sind dann moderierte Gespräche, die ungefähr eine Stunde dauern.
Da kann ich jetzt aber nicht sagen, die Führung war so spannend, jetzt würde ich gerne mal noch mit einem Zeitzeugen sprechen, sondern das bedarf dann ein bisschen Vorlauf.
Genau, die sind natürlich nicht immer und den ganzen Tag hier. Und dementsprechend, müssen wir das vorher absprechen, dass da auch jemand da ist.
Unser Rundgang führt uns ein Stockwerk tiefer. Und auch hier beginnt die Ausstellung schon im Treppenhaus mit einer imposanten Grafik.
Das ist der Vorraum zur Etage zum Thema SED-Diktatur in Thüringen. Und oben an der Decke geht der Raum los mit der SED, mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ja, von der Decke ausgehend, von der SED ausgehend, gibt es dann Linien, vielleicht lange Arme, die in wichtige Bereiche des alltäglichen Lebens in der DDR hineinragen. Und dann sind das Bereiche wie Medien, Blockparteien, Wirtschaft, Justiz, Sicherheitsorgane, aber auch Bildung- und Jugendorganisationen. Und was in diesem Bild ganz gut sichtbar ist, das ist, dass die SED versucht hat, in das Leben der Menschen einzugreifen, und zwar in alle Bereiche einzugreifen. Und wir schauen uns mit Jugendlichen dieses Wandbild sehr genau an. Wir fragen sie, was Demokratie heute für sie bedeutet. Und wir schauen dann genauer, wie in der DDR umgegangen wurde mit Menschen, wie Freiheiten eingeschränkt wurden. Und das ist an diesem Wandbild sehr gut Stück für Stück ausdifferenzierbar.
Ist auch sehr eindrücklich, dass quasi über allem ist die SED und über mir als Besucher auch. Und von da aus gehen dann die Arme nach unten und in jeden Lebensbereich rein.
Ja, und die Jugendlichen verstehen das als Bild auch ganz schnell. Das ist sehr schnell zu erfassen. Und wenn wir heute über die DDR sprechen, dann ist es ja eher paradox, dass wir sehr viel über das Thema Staatssicherheit und Überwachung sprechen, dass die SED aber sehr selten thematisiert wird. Und deshalb war uns das in diesem Ausstellungsraum so wichtig, zu zeigen, wer die Macht im Staat auch hatte und die SED damit so prominent, so groß hier im Raum an der Decke auch zu platzieren.
Wenn hier Besucherinnen, Besucher, Schülergruppen durchgehen, wird dann hier durchgeführt oder ist dann auch, dass man sich hier einzelne Räume allein angucken kann, also als Alleinbesucher natürlich, aber jetzt in den Gruppen, oder wird dann eher durch die Räume geführt?
Meistens setzen wir Schwerpunkte in den Führungen. Das können Schwerpunkte sein, die wir im Vorfeld schon von den Gruppen bekommen haben. Das kann auch sein, dass wir das beim Rundgang mitbekommen, dass es dann bestimmtes Interesse für ein Thema gibt und wir deshalb in einen Raum nochmal ganz besonders hineinschauen. Und wir haben hier für diese Etage zum Thema SED-Diktatur auch einen Projekttag, der heißt Schülerlotsinnen. Und nach der Führung können sich die Jugendlichen dann zu zweit, zu dritt einen Ausstellungsraum aussuchen, sich mit dem ganz intensiv beschäftigen und dann dem Rest der Klasse diesen Ausstellungsraum vorstellen.
Würden Sie denn empfehlen, diesen Projekttag so, wenn man jetzt möglichst breit sich informieren möchte und jetzt nicht speziellen Fokus hat, meinetwegen auf das Thema Haft, dass man mit dem dann auch die Schulklasse oder die Gruppe so ein bisschen involvieren kann?
Genau, also genau dafür ist er gedacht. Und diejenigen, die sich mit Haft spezifisch beschäftigen wollen, können auch den Projekttag zum Thema Haft buchen. Aber alle Bereiche des Hauses sind immer auch Bestandteil der Projekttage. Also insofern setzen wir zwar in den Projekttagen einen Schwerpunkt, zum Beispiel auf das Thema SED-Diktatur, aber die anderen Etagen des Hauses haben die Jugendlichen dann trotzdem gesehen und sie haben sich auch mit den anderen Themen beschäftigt.
Wie viele Gruppen können denn hier parallel unterwegs sein? Gibt es da eine Limitation?
Also zeitgleich im Haus können wir 3 Gruppen versorgen und es ist dann aber auch noch möglich, dass eine 4. Gruppe mit dem Media Guide in der Innenstadt unterwegs ist und sich dort mit dem Thema friedliche Revolution beschäftigt.
Okay.
Die Arbeit mit grafischer Gestaltung und illustrativer Vermittlung ist mit ein Markenzeichen des Hauses. Das zeigt auch ein ganz spezieller Raum auf dieser Etage.
Das ist der Comicraum.
Unverkennbar.
Ja, genau. Denn an den Wänden sind 8 Comicgeschichten. Und diese Comics erzählen kleine, in sich auch abgeschlossene Geschichten, ja, aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen in der DDR, die in der Mitte alle eine Unterbrechung haben. Und diese Unterbrechung ist ein Schiebemodul, das nach oben und unten geschoben werden kann. Und dann sind 2, manchmal auch 3 Möglichkeiten sichtbar, wie diese Geschichten aus- oder weitergehen.
Können Sie mal einen Weg so ein bisschen beschreiben, was man hier unter anderem sehen kann?
Also unter der Überschrift im Gleichschrittmarsch geht es um Kai, einen 15-jährigen Schüler. Und Kai träumt davon, später mal einen schönen Beruf zu haben. Und er wird aus diesen Träumen herausgerissen, soll sich im Büro des Schulleiters melden. Und da sitzt auch ein Oberleutnant der Nationalen Volksarmee. Und die beiden erklären ihm, dass er das Abitur zwar machen darf, dass er einen Studienplatz aber nur wird bekommen können, wenn er sich verpflichtet, für längere Zeit zur Nationalen Volksarmee zu gehen. Und auf dem nächsten Bild ist Kai dann mit seinen Eltern zu sehen. Und die sagen ihm, dass das vermutlich der Weg ist. Sie sagen ihm aber auch, dass es junge Männer gibt, die den Wehrdienst komplett verweigern, oft aus religiösen Gründen, und die dann meist für 2 Jahre oder bis zu 2 Jahre ins Gefängnis müssen. Und sie sagen ihm auch, dass es eine Art Ersatzdienst gibt, diesen Dienst der Bausoldaten, der auch Bestandteil der NVA ist, der aber auch bedeutet, dass diese jungen Männer keine Waffe in die Hand nehmen müssen, stattdessen aber eine harte körperliche Arbeit verrichten müssen. Und vor der Entscheidung steht Kai jetzt.
Wir schieben es jetzt mal nach oben. Genau, er ist jetzt Soldat bei der NVA.
Genau, und wenn er sich für diesen Weg entscheidet, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er den Studienplatz auch bekommt. Dazwischen steht das Thema, dass er den Wehrdienst komplett verweigert und dann wahrscheinlich für 2 Jahre ins Gefängnis muss. Und dann gibt es hier unten diesen Pfeil, der in diesen Weg Bausoldat hineinführt. Und da hat Kai dann sowas Ähnliches wie eine Uniform an und auf den Schulterstücken kleine Spaten, die zeigen, dass er Bausoldat, Spatensoldat ist. Und am Ende dieser Geschichte steht dann, dass ihm ein Ausbildungsplatz zugewiesen wird und dass sich seine Studienträume mit diesem Dienst als Bausoldat aber wahrscheinlich erledigt haben. Dieser Raum ist nicht dazu gedacht, dass sich die Jugendlichen in irgendeiner Art und Weise positionieren, sondern es geht hier vielmehr darum, Entscheidungssituationen von Menschen nachvollziehbarer zu machen und zu zeigen, welche Konsequenzen oder Möglichkeiten Entscheidungen auch in sich getragen haben. Also nicht eine Wertung ist das Thema dieses Raumes, sondern ein Nachvollziehbarmachen von Situationen.
Auch die anderen Räume zeigen mit ihrer individuellen Gestaltung ganz unterschiedliche Aspekte des Lebens im SED-Staat. Unser Weg führt aber weiter und wir sind im Erdgeschoss angekommen.
Ja, was ist das Thema dieser Etage und was sieht man hier?
Diese Etage hat einen großen Ausstellungsraum zum Thema friedliche Revolution.
Da stehen ganz viele Menschen in Silhouettenform.
Hier in diesem Raum ist die Ausstellungsgestaltung wahrscheinlich auch am intensivsten zu sehen. Also wenn wir in diesen Raum hineinkommen, dann geht es los mit einigen wenigen Personen. Und je weiter wir in den Raum hineingucken, umso mehr Personen kommen dazu. Und dazu gibt es an der Wand einen Zeitstrahl, der auch einmal chronologisch durch das Jahr 1989 hindurchgeht. Und dieser Zeitstrahl beginnt am 7. Mai mit den Kommunalwahlen in der DDR und er endet am 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer.
Und es ist auch wirklich eindrucksvoll, wenn es hier steht. Also wir sind jetzt ja so ein bisschen reingelaufen in den Raum. Ne? Und Sie haben schon gesagt, dann werden es immer mehr Personensilhouetten, die um einen rumstehen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man hier tatsächlich mit einer größeren Gruppe drin ist, dass man dann auch wirklich so einen Eindruck hat, man ist jetzt bei dieser Demonstration dabei und die Leute auf den Tafeln erzählen dann noch ihre Geschichte dazu.
Und genau das ist ein Bild, das Jugendliche auch sofort verstehen, wenn sie in diesen Raum hineinkommen. Also das ist ihnen ganz bewusst, sie sehen, dass wieder immer mehr Menschen zu den Demonstrationen dazukommen. Ja, und das Thema der friedlichen Revolution, dafür gibt es diesen Ausstellungsraum, aber es gibt auch den Kubus der friedlichen Revolution, der sich damit beschäftigt, unser Veranstaltungsraum, in dem Abendveranstaltungen stattfinden, aber auch Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Und außen um den Kubus herum zieht sich ein großes Wandbild zum Thema friedliche Revolution. Und da gehen wir jetzt noch hin.
Ja, das machen wir. Okay, also wir können durchs Fenster können wir das Foyer sehen und der Kubus beginnt im Inneren des Hauses und geht nach draußen. Erzählen Sie doch mal, ja, was ist der Kubus und was sieht man drauf und warum gibt es den?
Das Thema friedliche Revolution ist das Thema auf diesem Wandbild und es geht um friedliche Revolution in Thüringen. Und im Foyer geht es los mit
sehr unterschiedlichen Menschen, die auf dem Bild zu sehen sind. An ihrer Kleidung ist erkennbar, dass sie in der DDR leben. Es gibt einen Mann, der das SED-Abzeichen an seinem Revers auch trägt. Es gibt einen älteren Mann, der einen Aufnäher hat, der ihn auszeichnet als Kämpfer gegen den Faschismus. Eine Familie mit einem Kinderwagen ist zu sehen. Es ist ein Moped zu sehen und damit Menschen, aber auch Gegenstände, die zeigen, es geht irgendwie um die DDR.
Wir müssen vielleicht dazu sagen, es sind keine Fotos, es ist auch gezeichnet, es ist auch Comic-Stil und ein riesiges Wandbild auf 4 Seiten von diesem Kubus.
Genau. Ja. Und an der Wand neben dem Kubus sind Fotos sichtbar und das sind die Fotos, die als Vorlage genutzt wurden, um dieses Bild zu zeichnen. Und gezeichnet hat dieses Bild Simon Schwarz, der hier in Erfurt zur Welt gekommen ist. Und die Zeit, in der dieses Bild spielt, also das Jahr 1989, das war ein Jahr, in dem er und seine Eltern schon gar nicht mehr in der DDR gelebt hatten, denn der Ausreiseantrag der Familie war bewilligt worden. Und die künstlerische Freiheit macht es möglich, dass Simon Schwarz sich und seine Eltern aber trotzdem auf das Bild gezeichnet hat und dass er über dem Nationaltheater zu sehen ist als kleiner Junge und sein Vater mit gestreiftem T-Shirt und seine Mutter mit großen Brille und großen Ohrringen auf diesem Bild auch drauf sind.
Ist das hier dann so ein Abschluss von so einer Führung?
Den Kubus schauen wir uns oft zum Abschluss der Führung an. Manchmal schauen wir uns aber auch die Etage zum Thema friedliche Revolution an.
Und wenn dann noch ein Zeitzeugengespräch anschließt, kommt der Zeitzeuge dann hier dazu? Oder wie läuft es dann ab, wenn dann die Führung rum ist? Wie funktioniert dann das Zusammentreffen mit dem Zeitzeugen?
Dann gibt es nach dem Ende der Führung meistens erstmal eine kleine Pause. Nach 90 Minuten sollte es die auch ganz dringend geben. Und nach der Pause dann im Kubus ein Gespräch mit einem Zeitzeugen und das dauert dann nochmal ungefähr eine Stunde.
Und dann hat man quasi einen guten Vormittag eigentlich verbracht oder Nachmittag, je nachdem, wann man hierher kommt. Also so mit Pause 3-4 Stunden ist man dann, kann man hier gut unterwegs sein und sich informieren.
Genau, also Führung und Zeitzeugengespräch sind zusammen 2,5 Stunden lang. Und für die Projekttage sollten die Gruppen schon 4 Stunden Zeit mitbringen, gern auch 4,5 oder 5 Stunden, je nachdem, wann die Züge oder Busse dann auch wieder zurück nach Hessen fahren, planen wir dann den Tag und schauen wir, dass er für die Gruppen möglichst vielfältig wird und dass sie viele unterschiedliche Eindrücke aus dem Tag auch mitnehmen können.
Dann sage ich, ja, vielen Dank für den Rundgang, vielen Dank für die Informationen zu den Bildungsangeboten.
Ja, vielen Dank für den Besuch und wir freuen uns auf viele Gruppen aus Hessen, die herkommen und die Andreasstraße besuchen möchten.
Wie immer zum Abschluss gibt es hier noch die Fakten zu Ihrem Besuch und zur Fahrtenförderung. In Kombination mit dem Besuch von Point Alpha oder dem Grenzmuseum Schifflersgrund können zusätzlich die 4-stündigen Projekttage in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gefördert werden. 10 Personen muss die Gruppe mindestens haben und förderfähig sind dann bis zu 60% der Fahrt-, Eintritts- und Programmkosten. Die Projekttage beginnen alle mit einer Führung durch die 3 Etagen. Je nach Schwerpunkt, den die Gruppe im Vorfeld wählt, vertiefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann die Inhalte zu einer der 3 Etagen selbst. Sei es mit dem Media Guide in der Ausstellung oder in der Stadt Erfurt oder als Schülerlotsinnen in der bereits erwähnten selbst erstellten Führung. Für alle ab Klasse 11 bietet ein Projekttag zur Erinnerungskultur den Blick auf die Metaebene an. Wenn Sie und Ihre Gruppe eine ganze Woche Zeit haben, bietet sich der Radio-Workshop an, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Laufe der Tage eigene Radiobeiträge recherchieren und produzieren. Alle Links zu den Angeboten finden Sie in den Shownotes. Das Team der Andreasstraße unterstützt Sie aber auch im Vorfeld bei der Planung und ist Ihr Ansprechpartner für die Buchung des Gesprächs mit einer Zeitzeugin oder einem Zeitzeugen. Zur Vor- und Nachbereitung Ihres Besuchs in Erfurt erhalten Sie von der Gedenkstätte eine Mappe mit Material für Ihre Arbeit. Und ein Besuch des digitalen Angebots der Andreasstraße lohnt sich ebenfalls. Das finden Sie unter www.andreasstraße.de. Mit einem interaktiven Comic mit Entscheidungen ähnlich denen im Comicraum, den wir Ihnen vorgestellt haben, und einem digitalen Rundgang können Sie das Haus kennenlernen und seine Inhalte im Unterricht einsetzen. Für Lehrerinnen und Lehrer bietet die Gedenkstätte außerdem Fortbildungen an, sei es zu festen Terminen oder nach Absprache auch passend für Ihren Unterricht und Ihr Kollegium als Gruppe. Den Link zum Online-Antrag für die Fahrtenförderung für Ihre Reise nach Berlin oder Erfurt finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Sie finden dort auch Hinweise zum Ausfüllen und ein Rechenbeispiel. Ein wichtiger Punkt dabei: erhalten Sie die Angebote für alle Ausgaben sowie eine Übersicht aller Kosten mit der beantragten Zuwendung in digitaler Form bereit. Am Ende des Antrags laden Sie diese dann zusammen mit dem Antrag hoch. Der Antrag führt Sie aber in mehreren Schritten durch alle Angaben. Bei einem mehrtägigen Programm der Gruppe können außerdem bis zu 7,50 Euro Übernachtungspauschale pro Person für bis zu 2 Übernachtungen innerhalb Hessens beantragt werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Folge zum Anlass für einen Besuch in einer oder in beiden Gedenkstätten nehmen würden. Wenn Ihnen diese Studienreise gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünschen die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und ich Ihnen alles Gute.